Sie werden auf Ihrem Gliederungszettel gesehen haben, dass wenn wir in dem Tempo jetzt weitergingen, das Mittagessen ausfallen müsste. Dieses aber war der einleitende Teil, in dem auch einiges Grundsätzliche zu Abraham gesagt werden musste. Von daher werden Sie sehen, dass wir durch die übrigen Abschnitte jetzt mit etwas größerem Tempo voranschreiten werden. Und das wollen wir jetzt auch gleich umsetzen. Wir beginnen nämlich in Vers 10, Kapitel 12. Und am Ende, wenn Sie beim Mittagessen gelandet sind, haben Sie Kapitel 12 und Kapitel 13, so Gott will, bearbeitet. Einen guten Start hatten sie. Abraham und seine Frau Sarai, was man übersetzen kann mit meine Fürstin. Wir werden morgen noch sehen, morgen Vormittag, wie dann Abraham und Sarai ihren Namenswechsel erfahren von Gott. Aber noch ist es nicht so weit. Eigentlich könnte es jetzt so weitergehen. Sie durchkämmen Kilometer für Kilometer das Land. Auch der Süden wird noch inspiziert, wie wir in Kapitel 12, Vers 9 sehen. Danach zog Abraham weiter ins Südland, also noch weiter nach unten. Das war nicht so gut als Weideland geeignet, aber möglicherweise für die Viehzucht. Und plötzlich purzeln die Börsenkurse. Plötzlich scheint alles nicht mehr so stabil zu sein in ihrem Umfeld. Es erscheint eine Gefahr am Horizont, mit der sie nicht gerechnet hatten. Vers 10. Es kam aber eine Hungersnot. Was sollen sie jetzt machen? Wie wird Abraham seine Truppe weiter versorgen können? Was hat Gott jetzt eigentlich mit ihnen vor durch diese Veränderung der Umstände? Ich weiß gar nicht, ob Abraham so gefragt hat. Denn wir lesen nichts davon. Wir lesen nicht davon, dass er sich mit den Seinen zu einer Gebetsgemeinschaft versammelt und sie Gott jetzt diese neue Situation vortragen. Wir lesen nur von einer schnellen Entscheidung. Es kam aber eine Hungersnot in das Land, da zog Abraham hinab nach Ägypten. Es scheint eine ziemlich eigenmächtige Entscheidung gewesen zu sein. Hier steht nicht, da fragte Abraham den Herrn, was soll ich jetzt machen? Und was aus dieser schnellen Entscheidung wird, bestätigt unseren Verdacht der Eigenmächtigkeit deutlich. Abraham handelt, ja, er handelt wirklich auf eigene Faust. Er hat in dieser Situation auch keinen Bruder, der ihm auf gleicher Augenhöhe ins Gewissen reden könnte. Er hat nur einen Neffen, der sich als Mitläufer herausstellen wird. Und wir sehen mitten in diesem 12. Kapitel zwischen Vers 9 und Vers 10 oder eigentlich zwischen Vers 10a und Vers 10b passiert plötzlich so etwas wie ein Riss. Desaster in Ägypten ist der zweite Abschnitt. Hungersnöte traten immer wieder auf. Davon lesen wir in 1. Mose 26,1, 41,56. Und das zeigt schon zu Beginn, auch im verheißenen Land bleiben wir vor Not nicht unbedingt verschont. Wenn Not dich packt, denke nicht, dass du automatisch am falschen Ort bist. Wenn es Schwierigkeiten gibt, ist das kein Zeichen dafür, dass Gott dich verlassen hat. Die Schwärmer behaupten das Gegenteil. Die Schwärmer sagen, wenn du auf Gottes Seite bist, dann geht es dir gut. Dann geht es voran. Dann gehen die Dinge auf. Die Bibel sagt das nicht. Vieles geht auf. Vieles ist auch schon aufgegangen bei Abraham bis hierher. Aber auch im verheißenen Land gibt es Hungersnot. Und jetzt ist offensichtlich für Abraham der nächste Vertrauensschritt dran. Nämlich sich von Gott durch diese Not hindurchführen zu lassen. Jetzt ist Vertrauen angesagt, dass der Herr, der ihn in dieses Land gebracht hat, ihn auch in diesem Land bewahrt und durchbringt. Aber Abraham sieht offensichtlich nur auf die äußeren Umstände und er läuft schnurstracks in die erste große Krise. Weil er sich nicht mehr von Gott leiten lässt, sondern nur noch auf den Druck der Verhältnisse reagiert. Wenn wir auf den Druck der Verhältnisse reagieren, wird's kritisch. Abraham hilft sich selbst. Abraham setzt, was wir auch tun sollen, als Jünger Jesu seinen natürlichen Menschenverstand ein. Ich denke, das Problem vieler Christen ist nicht, dass sie zu viel denken, sondern dass sie zu wenig denken. Aber wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass unser Denken fehlerhaft ist, dass unser Denken auch unter dem Sündenfall steht und dass wir Korrektur brauchen, dass wir immer den Herrn fragen müssen, was ist dein Wille? Wir müssen uns selbst ausreichend misstrauen. Das macht Abraham nicht in der Situation. Natürlich ist Ägypten ein attraktiver Fluchtpunkt. Ägypten war damals so etwas wie die Kornkammer in dieser Region. Weil nämlich selbst, wenn es keinen Regen gab, durch die gelegentlichen Überschwemmungen des Nils das Land entsprechend fruchtbar blieb. Deswegen war Ägypten so attraktiv. Und deswegen blühten die Weiden dort noch. Und deswegen war es eigentlich naheliegend, jetzt diesen Schritt weiterzugehen. Gen Westen. Aber es ist falsch. Abraham zahlt einen hohen Preis für die äußere Absicherung, und das sind die Verse 10 bis 13, Feigheit und Verrat. Feigheit und Verrat, wenn ein Vorbild strauchelt. Wenn ein Vorbild strauchelt. Ja, und wir sehen hier dem ersten Schritt in die falsche Richtung folgen weitere. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du ein schönes Weib bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester. Auf dass mir's wohlgehe, um deinetwillen, und ich am Leben bleibe, um deinetwillen. Sie haben richtig gehört und gelesen. Eine interessante Situation. Je näher das vermeintlich rettende Ufer in Ägypten kommt, umso mehr wird sich Abraham gefragt haben, ob die Idee mit Ägypten überhaupt so gut war. Denn er bangt um seine Sicherheit. Das war durchaus üblich. Wenn die eine schöne Frau haben wollten, wurde der Ehemann umgebracht. Wenn er nur der Bruder war, dann würde man ihn reich beschenken, um seine Schwester als Kandidatin für den Harem zu gewinnen. So war es gedacht. Damit spekuliert Abraham. Und er erdenkt sich eine Notlüge, nämlich, dass sie seine Schwester sei. Diese Notlüge war eine Halbwahrheit, denn in gewisser Hinsicht war sie wirklich seine Halbschwester, wie wir aus 1. Mose 20, 12 erfahren. Was aber am erschreckendsten ist, und deshalb zeigt dieser Bericht, wie wenig das manipuliert sein kann. Also wenn das eine Tendenzdarstellung gewesen wäre, hätte man den Glaubensvater sicherlich nicht in diesem Lichte erscheinen lassen. Ja, erschreckend diese egoistische Begründung. Vers 13, sage, du seist meine Schwester, auf dass mir wohlergehe und dein Willen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Das ist wirklich sehr heldenhaft. Und es kommt zur Feigheit vor den Ägyptern noch der Verrat, und das ist eigentlich noch viel schlimmer, der Verrat ihrer Liebe. Abraham versagt als Ehemann und er versagt auf der ganzen Linie. Ja, die beiden sollen ein Fleisch sein. Haben wir ein paar Kapitel vorher, 1. Mose 2 gelesen. Sie ist als seine Hilfe ihm von Gott gegeben. Und all das ist vergessen angesichts der Gefahr. Und es kommt so vor, als ob ein Schutz von Abraham gewichen wäre. Jetzt, wo er einmal auf eigene Faust losgeht, wo er sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, wirkt er seltsam, unzuverlässig, skurril. Sarah ist 65, also 10 Jahre jünger als ihr Mann, aber man muss das sehen, noch in der Mitte ihrer Jahre, denn sie wird ja 127 werden. Fragen über Fragen. Wie hat Abraham das seiner Frau nahegebracht? Wo haben sie miteinander geredet? Wie hat sie reagiert? Warum hat sie sich nicht gewehrt? Warum hat sie nicht gesagt, hey Alter, was machst du hier? Wie hat sie das auf sich zukommen sehen, die Situation beim Pharao? Natürlich trug Abraham die letzte Verantwortung als Mann. Und wir wissen aus 1. Petrus 3, Vers 6, dass Sarah sich ihrem Manne untergeordnet hat, wie das nach biblischem Konzept gewollt ist. Aber Unterordnung bedeutet nicht Sünde mitmachen. Und hier soll sie gewissermaßen zur Sünde überredet werden, zum Ehebruch, zum Lügen. Und da hätte gegolten, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Abrahams Situation zeigt, wir sündigen nicht für uns allein. Wir sündigen nicht für uns allein, sondern oftmals zieht unsere Sünde auch andere mit in den Strudel hinein und verleitet auch andere zum Sündigen. Feigheit und Verrat. Und Schritt für Schritt sehen wir hier verstrickt Abraham sich immer tiefer in diese Schuld. Erst diese Eigenmächtigkeit, dass er Gott nicht fragt, dann verrät er seine Frau und gefährdet die Ehe, er bedient sich der Lüge und er besudelt sein Zeugnis für den wahren Gott. Er entfernt sich nicht nur Schritt für Schritt vom Land der Verheißung, sondern er entfernt sich innerlich Schritt für Schritt von seinem Gott. Eberhard Platte hat für diese Dynamik ein farbiges Wort gefunden. Er hat vom Gummiband-Christen gesprochen. Wissen Sie, was ein Gummiband-Christ ist? Ja? So ein Gummiband, man testet die Peripherie aus. Wie weit kann ich gehen? Was ist noch erlaubt? Der Gummiband-Christ fragt nicht in erster Linie, wie nahe kann ich Gott kommen? Sondern er fragt, wie weit kann ich mich von Gott und seinem Standard entfernen, ohne dass es gefährlich wird? So fragt der Gummiband-Christ. Und er fordert die Versuchung geradezu heraus. Versuchung kommt normalerweise im Alltag. Die Versuchung erwächst aus unseren Befürchtungen, aus dem, wovor wir Angst haben, aus unseren Hoffnungen. Da setzt der Teufel gerne an, setzt uns falsche Gedanken in den Kopf, hält uns falsche Ziele vor Augen. In der Regel bedient sich der Teufel unserer Alltagshoffnungen und Alltagsnöte, um uns von Gottes Wort wegzuzerren. Und wir bringen uns in Gefahr, wenn wir diese völlig falsche Frage stellen, wie weit kann ich mich entfernen, und diese so wichtige Frage vernachlässigen, wie komme ich näher zu Gott? Wie werde ich Jesus ähnlicher? Wie kann ich ihm treuer dienen? Und so kann in wenigen Tagen alles kaputt gehen, was Gott bis dahin aufgebaut hat. Das ist eine ganz tragische Situation. Es steht ja nicht nur Abrahams Situation auf dem Spiel, sondern es steht der ganze Plan auf dem Spiel, den Gott mit ihm in seiner Heilsgeschichte hat. Helmut Frey, der Alttestamentler, hat sehr gut zu diesem Vers geschrieben. Er hat gesagt, es ist ein bezeichnender Schachzug des Satans, der mit einem Zuge Gottes jahrelange Arbeit an diesem Menschenleben und darüber hinaus Gottes für Jahrtausende bestimmendes Werk an der ganzen Menschheit matt setzen will. In dieser Situation. Also Abraham gefährdet seine eigene Integrität, er gefährdet seine Reinheit und die Reinheit seiner Frau und er gefährdet mit Sarai auch das Gefäß der Verheißung. Noch ist Isaak nicht geboren. Und wir werden morgen sehen, dass Gott sagt, es geht nur durch Sarai. Deswegen ist die Sache mit Hagar auch so fragwürdig. Und was umso schlimmer ist, Abrahams Kalkül scheint zunächst ja aufzugehen. Verse 14 bis 16. Gefährlicher Erfolg und Ehe am Abgrund, wenn Sünde funktioniert. Sehen Sie, als nun Abraham, Vers 14, nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war, ist also genauso gekommen, wie er befürchtet hatte. Und die Großen des Pharaos sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharaos gebracht, also als Kandidatin für seinen Harem. Und der tat Abraham Gutes, um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Er wird also richtig reich. Er macht richtig Geld in Ägypten. Gefährlicher Erfolg. Und Ehe am Abgrund. Das könnte auch der Titel in einer Illustrierten sein. Gefährlicher Erfolg und Ehe am Abgrund. Die Karriere geht steil voran. Aber er ist dabei um dieser Karriere, beziehungsweise gar nicht mal um der Karriere willen, sondern erstmal nur um seine eigene nackten Sicherheit willen, die schwere Beschädigung seiner Ehe hinzunehmen. Und bei Christen kommt noch dazu, und bei Abraham ist es ja ähnlich, dass unser Verhältnis zu Jesus beschädigt wird, dass sein Verhältnis zu seinem Gott beschädigt wurde. Wenn wir kurzfristigen Zielen alles andere unterordnen. Und wie viele haben eine glänzende Karriere bezahlt damit, dass sie sich von Jesus immer mehr entfernt haben. Dann war eben keine Zeit mehr für die Bibel, dann gab es eine immer größere Distanz von der Gemeinde. Es wurde alles dem beruflichen Erfolg untergeordnet. Das muss nicht so sein. Es gibt auch Christen, die in einer erstaunlichen Weise beruflich erfolgreich sind und die in einer hingegebenen Einsatzbereitschaft ihrem Herrn dienen. Das gibt es auch. Es ist nicht in erster Linie eine Frage unseres geschäftlichen Erfolges oder unseres beruflichen Engagements, sondern es ist eine Frage des Herzens. Aber wir müssen uns selbst kritisch beobachten. Es gibt Erfolg, der ein Pyrrhus-Sieg zu werden droht. Dass Sünde offensichtlich funktioniert und wir eben doch nicht gesegnet sind, wenn Sünde funktioniert. Sünde führt nicht immer direkt in Not. Und darum wird aus manchen Gummiband-Christen, um dieses Beispiel von Bruder Platte noch fortzusetzen, wird dann ein Segelchrist. Ein Segelchrist, so habe ich gelernt, ist einer, bei dem ist der Motor nicht mehr an. Er wird so auf den Weg gebracht, aber dann irgendwann schwingt er nur noch aus mit dem Schwung, den er hat. Und irgendwann landet er dann und dann steht er da. Am Ende landet Abraham in einer gut gepolsterten Sackgasse. Vers 16. Er hat alles, nur er hat seine Frau verloren und er hat Gott betrübt. Ich frage mich, ob er auf diesem Polster eine einzige Nacht gut geschlafen hat. Und es würde ihm zur Ehre gereichen, wenn er nur noch schlaflose Nächte gehabt hätte. Wenn es auf Abraham angekommen wäre, wäre die Heilsgeschichte in dem Augenblick zu Ende gewesen. Er wäre nie der Vater des Glaubens geworden, wie er uns dann in Römer 4 oder Galater 3 oder Hebräer 11 beschrieben wird. Vielleicht sind sie gerade in so einer Sackgasse angekommen. Das müssen die Leute um sie herum nicht mitgekriegt haben, aber sie merken es oder sie ahnen es wenigstens. Sie sind bestimmte Schritte gegangen, die eigenmächtig waren und äußerlich ist vieles aufgegangen, aber innerlich stehen sie nicht weit entfernt von dem Punkt, an dem Abraham steht. Erst waren sie ein Gummibandchrist und jetzt sind sie ein Segelchrist und die Maschine steht. Sehen Sie, was jetzt passiert. Vers 17. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Das bedeutet noch nicht, dass er die Ehe mit ihr vollzogen haben muss, aber dass er sie erstmal in seinen Harem nahm. Und nun siehe, da hast du deine Frau. Nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Hier sehen wir auch, in dem Pharao-Palast geht Gott noch mit. Er bewahrt Sarai. Er lässt nicht zu, dass seine Verheißung zerstört wird. Schauen Sie, eigentlich sollte ja Abraham zum Segen für die Heiden werden, Vers 3. Und für den Pharao wird er erstmal zum Gegenteil. Man weiß jetzt nicht, womit Gott den Herrscher plagt, wahrscheinlich mit einer Art Krankheit. Jedenfalls ahnt dieser Heide, dass mit dieser neuen Haremskandidatin irgendetwas nicht stimmt. Sein Gewissen schlägt aus. Das Gewissen der Heiden, das Rechtsempfinden der Heiden, Römer 2. Möglicherweise hat er dann die Sarai auch gefragt, hat gesagt, sag mal, wer bist du eigentlich? Jedenfalls fliegt der Schwindel auf und Abraham muss antreten zu einem hochnotpeinlichen Verhör. Warum hast du mir das angetan? Warum hast du nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du sie als deine Schwester ausgegeben? Gott sorgt dafür, dass alles rauskommt. Noch rechtzeitig. Aber wie makaber ist diese Situation? Da steht der erwählte Mann Gottes wie ein ertappter Schuljunge vor dem heidnischen Pharao. Das ist mehr als peinlich. Und Abraham muss sich von diesem Heiden kritische Fragen zu seiner Ethik gefallen lassen. Das ist unvorstellbar. Welche Demütigung. Und dann werden sie kurzerhand vor die Tür gesetzt. Ja, nach dem Motto, nimm sie hin und mach dich aus dem Staub. Was für eine Demütigung. Und dieses Begleitkommando da in Vers 20, das ist wahrlich keine Ehrengarde, sondern das soll gewährleisten, dass Abraham wirklich außer Landes gebracht wird. So wie man unwillige Flüchtlinge so lange begleitet, bis sie über die Grenze sind. So ist das hier gemeint. Kann sich vorstellen, dass der Pharao sehr erbost ist, dass er sich nicht weiter vorführen lassen will, aber dass er möglicherweise auch Angst vor diesem Gott Abrahams hat. Weil er sagt, wer weiß, was sein Gott mit mir macht. Schnell weg, schnell raus. Und auffällig ist noch etwas, dass Abraham selbst was sagt? Nichts. Sie werden in Ihrer Bibel genauso wenig finden wie ich in meiner. Er sagt nichts. Warum? Weil ihm nur ein beschämtes Schweigen bleibt. Was soll er auch vorbringen zu seiner Entschuldigung? Nichts. Vielleicht habe ich mich gefragt, hätte Abraham sich auch gern für ein paar Jahre nach Amerika zurückgezogen, bis so die Erinnerung an seine krumme Tour und an sein Scheitern ein wenig verblasst wäre. Er kann das nicht machen. Er muss diese harte Lektion für dieses Desaster in Ägypten lernen. Er muss lernen, da komme ich hin, wenn ich meine eigenen Wege gehe. Er muss lernen, Lügen und andere Sünden haben kurze Beine. Und ich denke, er wird auch über sich selbst ernüchtert sein, wie schnell man auch als Patriarch in Sünde fallen kann. Er bekommt hier einen eisig klaren Einblick in sein eigenes Herz. Und Ter Stegen, der Liederdichter, hat gesagt, ich misstraue meinem Herzen in allen Stücken. Ich misstraue meinem Herzen in allen Stücken. Und das lernt Abraham jetzt auch kennen. Und deshalb hat uns der Herr Jesus zu beten gelehrt, täglich, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das lehrt er seine Leute beten, weil er weiß, wie empfänglich wir sind für die Sünde und wie gefährdet in unserem eigenen Herzen. Passen wir auf. Legen wir dem Herrn unser Herz jeden Tag neu zur Bewahrung hin, dass er uns von innen und von außen schützt vor falschen Einflüssen, die aus unserem eigenen kommen, und vor Einflüsterungen von außen. In diesen traurigen Tagen von Ägypten, man muss sagen, das war bestimmt auch eine sehr schmerzliche Belastung für die Ehe der beiden. Da wird Abraham abgeschliffen, da wird er erzogen. Da müssen auch die beiden sich bestimmt wieder zusammenraufen. Aber durch all dieses hindurch bereitet Gott den Abraham vor auf die neue größere Aufgabe, die er noch vor ihm liegt. Und der Vorgang beweist einmal, wie abhängig wir von Gottes Bewahrung sind. Es kommt wirklich auf ihn an, dass er uns schützt. Ich misstraue meinem Herzen in allen Stücken. Für Abraham heißt das keine Alleingänge mehr, keine vorschnellen Entscheidungen, ohne den Herrn gefragt zu haben. Aber wir sehen hier auch, wie barmherzig Gott ist und wie treu und dass er nicht den Überblick verliert und dass er rechtzeitig eingreift und dass er uns einen neuen Anfang schenken will. Philipper 1, Vers 6, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Auch das sehen wir hier. Und so setzt nun Gott am Ende sogar ägyptische Sicherheitskräfte ein, um Abraham wieder auf den Weg ins verheißene Land zurückzubringen. Und damit sind wir schon bei Abschnitt 13, 1 bis 4. Zurück zum Anfang, die Gnade der zweiten Chance. Zurück zum Anfang, die Gnade der zweiten Chance. Jetzt kehrt Abraham also an jenen Ort zurück, wo er vor seiner Ägyptenreise zuletzt einen Altar gebaut hatte. Wir lesen die ersten vier Verse. So zog Abraham herauf aus Ägypten, also ganz im Weg wieder zurück, mit allem, was er hatte, und auch Lot mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr, sehr reich an Vieh, Silber und Gold, also in ökonomischer Hinsicht war der Ägypten-Trip ein voller Erfolg gewesen. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai. Eben an den Ort, und das wird extra nochmal gesagt, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Da ist er wieder zurück. Sehen Sie, jetzt kehrt Abraham an jeden Ort zurück, wo er diesen Altar gebaut hatte. Und ich habe mich gefragt, was werden er und Sarai auf dieser langen Reise alles miteinander besprochen haben? Wenn sie viel gesprochen haben. Hoffentlich haben sie viel gesprochen. Jetzt wird Bethel zum Fluchtpunkt, wo ein zerbrochener Patriarch einen neuen Anfang sucht. Abraham ist ramponiert, er ist ganz schön gezaust, er ist gedemütigt durch eigene Schuld, aber er ist bestimmt auch unendlich erleichtert. Und viele Ausleger weisen darauf hin, dass diese äußere Rückkehr ein Sinnbild ist, ein Symbol für die innere Umkehr. Überlegen Sie mal zwischen Kapitel 12, Vers 8 und diesem Kapitel 13, Vers 4, was da alles passiert ist, was da alles abgelaufen ist. Und Abraham will wieder zurück an den Punkt, wo noch alles in Ordnung war, zwischen ihm und Gott. Er will da wieder den Namen Gottes anrufen. Es geht ja nicht um den Ort, aber dieser Ort ist ein Symbol. Und Gott lässt es gelingen. Gott sagt ihm, Abraham, ich mache weiter mit dir. Und Krücker schreibt in seinem Kommentar, Gottes Ziel war daher, Abraham aufgrund seiner Erfahrungen in Ägypten gelöster von sich selbst und gebundener an Gott zu machen. Und das ist das Ziel, was Gott mit uns hat, dass er uns gelöster von uns selbst macht, von unserer Eigenmächtigkeit, unserem Eigenwillen und gebundener an ihn selbst. Je gebundener wir sind an ihn, umso freier werden wir werden, wie wir uns in dieser Welt bewegen. Und darum ist Abraham erst nach diesem Desaster in Ägypten ein brauchbares Werkzeug. Er ist ein brauchbareres Werkzeug für Gott als vorher. Johannes Busch hat seine Predigt über diesen Abschnitt mit dem Motto überschrieben, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst. Und da spielt Johannes Busch an auf ein altes Gedicht von Friedrich Wilhelm Krummacher, in dem genau diese Wirklichkeit beschrieben wird. Da sagt Krummacher, es ist wie ein Gebet zu Gott. Das war ja so dein Wesen von alten Tagen her, dass du dir hast erlesen, was arm, gebeugt und leer. dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst und mit geknickten Reben die Feinde untertratst. Und das meint Paulus, wenn er sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und deswegen sollten wir uns nicht so viel auf unsere vermeintliche geistliche Stärke einbilden, sondern wir sollten unsere Angewiesenheit erkennen, unsere Angewiesenheit von Jesus. Und sollten uns dadurch klar machen lassen, dass es wirklich auf ihn ankommt. Und wenn du von dir selbst enttäuscht bist und wenn du entsetzt bist, wozu du fähig bist, und wenn du aber wirklich von Gott an diesen Punkt geführt wurdest, an den er den Abraham geführt hast, dass du zerzaust bist und erschrocken über dich selbst und einfach nur heilfroh, dass der Herr dir vergeben hat und dass er dich wieder an diesen Punkt gebracht hat, wo zwischen dir und ihm alles in Ordnung ist, dann will er dich wieder gebrauchen. Und dann sollst du so ein zerbrochener Stab sein, mit dem er seine Wunder tun will. Und die Bibel verschweigt das nicht. Das ist eine große Ermutigung für uns, dass die Bibel diese Pleite des Abraham nicht verschweigt. Und deswegen ist es auch wichtig, bei guten christlichen Biografien, dass uns die Glaubensvorbilder, diese bewährten Boten unseres Herrn, dass deutlich wird, das waren keine Übermenschen. Dass die realistisch beschrieben werden. Das heißt ja nicht, dass man in ihren Sünden rumwühlt. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch dieses Großartige, was Gott ihnen geschenkt hat, deutlich macht. Aber dass es ehrlich ist. Und so schreibt die Bibel ehrlich über die Menschen. Aber andererseits, das habe ich neulich von einem erfahrenen Christen noch mal gehört, der einfach noch mal darauf hinwies. So offen das Alte Testament das Versagen von Abraham schildert, im Neuen Testament wird keine alte Sünde von einem Gläubigen des Alten Testaments berichtet. Über Abrahams Sünde, das Alte redet deutlich drüber. Über Davids Sünde, das Alte redet überdeutlich drüber. Aber Sie werden nicht finden, dass im Neuen Testament dann gewissermaßen nochmal nachgekartet wird und gesagt, ja, der Vater David, wie ihr wisst, der König David aus den alttestamentlichen Schriften war ja auch nicht so ganz ohne Aber. Nein, das gibt's nicht. Und was wird daran deutlich? Es wird daran deutlich, was Psalm 103, Vers 12 sagt. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Und es wird daran deutlich, was Micha 7, Vers 19 schreibt, dass er wirklich unsere Sünden versenkt hat in die Tiefen des Meeres. Wenn der Herr vergibt, dann vergibt er auch. Und wenn er sein Befreiungswort spricht, dann spricht er das. Und dann ist auch ein Punkt gesetzt. Und dann darfst du auch vertrauen, dass der Herr, wenn du es bereut hast und vor ihm bekannt hast, dass es dann wirklich vergeben ist. Und dass er dich nicht ständig an deine alten Sünden wieder erinnern wird. Vergeben ist vergeben. Deswegen werden wir es im Neuen Testament nicht finden, dass noch einmal reflektiert wird über die Sünde Abrahams. Das lesen wir im Alten Testament. Aber er wird deiner Sünden nicht mehr gedenken. Und darum ist dort in Bethel wirklich ein echter Neuanfang möglich. Mit der zweiten Chance kommt allerdings auch gleich die zweite Bewährung. Und diesmal wird sich Abraham ihr als gewachsen erweisen. Und wir erweisen uns als schneller als im ersten Teil. Wir sind nämlich jetzt schon hier bei dieser vorletzten Stelle. Kapitel 13, Abvers 5. Rechts oder links? Eine folgenschwere Entscheidung. Gleich sind wir durch. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass die beiden beieinander wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Jetzt rückt ein weiterer Mann ins Blickfeld. Ein weiterer Mann ins Blickfeld, der sich dem Onkel angeschlossen hatte. Bisher hat Lot kaum den Mund aufgemacht. Wir wissen so gut wie nichts von ihm. Inzwischen hat er im Windschatten des Onkels selbst ein kleines Vermögen angehäuft. Und die beiden stehen vor einem typischen Wohlstandsproblem. Sie haben zu viel. Sie haben zu viel Schafe, zu viel Rinder, zu viel Zelt. Ihnen geht's auf Deutsch gesagt zu gut. Und deswegen gibt's nun Probleme. Es mangelt an Weideplätzen, an Quellen, zumal sie nicht allein sind im Land. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Und das Ganze macht den Streit umso schlimmer, weil es ein schlechtes Zeugnis ist, dass sie vor den Heiden abgeben. Einerseits bauen sie da ihre Altäre und andererseits kloppen sie sich wie die Kesselflicker, zumindest ihre Angestellten. Und außerdem schwächt es ihre wirtschaftliche Position, wenn sie untereinander nicht klarkommen. Die Stimmung wird immer gereizter, zunächst unter den Mitarbeitern, die gegenseitigen Vorwürfe häufen sich, es kommt zum Aufstand der Mitläufer. Was macht Abraham? Er schlägt eine Entflechtungslösung vor. Ein Begnadigter zeigt Größe, Verse 8 bis 9, ein Begnadigter zeigt Größe. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen, trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Das ist wirklich Größe. Das ist kein Trick, jetzt hört er mal auf zu tricksen, ja. Er versucht wirklich, sie an ihre gemeinsame Verantwortung zu erinnern. Er sagt, wir sind doch Brüder. Wir müssen doch füreinander einstehen. Und dann ist es besser, wir trennen uns in Güte, als wir hocken um jeden Preis weiterhin zusammen und kommen nicht klar miteinander. Man muss nicht in jedem Fall die ganze Zeit aufeinander hocken bleiben. Man kann auch mal den Weg gehen, dass man sagt, wir marschieren getrennt und schlagen vereint. Denken Sie an Paulus, den Streit mit Barnabas und Markus, der nicht richtig mitgezogen hat, Apostelgeschichte 15, wo er auch sagt, Entflechtung. Ich denke hier, wie Abraham hier handelt, da wirkt die Dankbarkeit noch für Gottes Gnade nach. Er ist irgendwie milder geworden. Er hat einen anderen Abstand von seiner Situation. Er verhält sich eben nicht wie dieser Schalksknecht in Matthäus 18, dem selber ganz viel vergeben wurde und der bei der kleinsten Kleinigkeit, die ihm ein anderer vorenthält, gnadenlos draufhaut. Ich glaube, er hat viel gelernt. Er ist noch richtig, richtig froh und dankbar und er kann jetzt auch selber ganz anders Größe und eben auch Großmut und Großzügigkeit zeigen. Und er hat noch was erfahren. Er hat erfahren, dass Besitz nicht unbedingt Segen und Glück bedeutet. Er ist sehr reich geworden in Ägypten und er kam mit vollen Taschen und geknicktem Herzen zurück. Und die Lektion hat er auch gelernt. Er hat gelernt, Geld macht nicht glücklich. Und Besitz und Wohlstand sind schön, wenn Gott es schenkt und wenn man es gut einsetzen kann, aber es ist noch kein erfülltes Leben, was dabei rauskommt. Er hat das kapiert. Und darum erweist er sich jetzt in dieser Situation als ausgesprochen souverän. Ausgesprochen souverän. Er hat verstanden. Ich denke, seine Rücksicht ist auch eine Folge seiner Weitsicht. Er wusste, Gott würde schon dafür sorgen, dass er an die richtige Stelle käme. Dass Gott würde ihn führen. Er würde ihn in das Land bringen, was er für ihn vorgesehen hat. Auch in die Gebiete, in die Regionen. Und jetzt ist es spannend. Lot hat die Wahl, obwohl ihm das rechtlich als dem Jüngeren nicht zusteht. Und wie wird jetzt Lot die Prioritäten setzen? Und da erweist sich der Neffe wirklich als der Mitläufer, als den man ihn verdächtigt hat. Er hat aus dem ganzen Ägypten-Desaster nichts, aber auch gar nichts gelernt. Außer, dass Wasser für ein ertragbringendes Land wichtig ist. Das ist das Einzige, was er gelernt hat. Und Vers 10, da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr, das schreibt Mose dann im Rückblick erklärend, denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, das taucht jetzt schon am Horizont auf. Mose schreibt es rückblickend. War sie wasserreich, diese Gegend, bis man nach Zoar kommt. Zoar, das liegt etwa am Südufer des Toten Meeres. Wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da hatte er jetzt Blut geleckt. Der Lot hat gesagt, das ist fruchtbares Gebiet, wie in Ägypten. Das will ich haben, das wird gut sein. Und er hat unterschätzt, und das klingt, Sie hören, wie das durch diesen Vers hindurch klingt. Sodom und Gomorra, Sodom und Gomorra. Er hat unterschätzt die geistliche Gefahr, die von Sodom ausgeht. Das heißt, er hat in seiner Gier und in seiner vordergründigen Wahl die geistlichen Fragen schlicht unterschätzt. Eine kurzsichtige Wahl und ein kurzfristiger Vorteil, ja. Abrahams Erfahrungen in Ägypten hätten ihn warnen müssen. Aber er zieht nicht die Konsequenzen, dieser Lot. Er entscheidet nach dem Augenschein, nach den Finanzen und nach dem kurzfristigen Erfolg. Man kann sagen, dem Mitläufer ist der eigene Vorteil immer wichtiger als die Teilhabe an Gottes Werk. Der eigene Vorteil wichtiger als die Teilhabe an Gottes Werk. Und darum opfert er für einen kurzfristigen Gewinn Gottes langfristigen Segen. Das ist an uns die Frage, nach welchen Kriterien wählen wir eigentlich unseren Wohnort, unseren Studienplatz, unseren Studienort? Unsere Arbeit, unser Umfeld, Nach welchen Kriterien wählen wir das aus? Erstmal nur nach rein weltlichen Kriterien, was uns Spaß macht, was uns kurzfristig am erfolgreichsten zu sein scheint. Wie stark gewichtest du die geistlichen Kriterien in deinen tagtäglichen Lebensentscheidungen? Dass er sich da so in die Nähe Sodoms und Gomorras begeben hat, hat ihn am Ende, wir würden sagen, gekillt. Es hat ihn zerstört. Es hat ihn so schwer beschädigt. Er dachte hauptsächlich, Hauptsache fruchtbares Land. Hauptsache, die äußeren Faktoren stimmen. Naja, Sodom und Gomorra, man munkelt so, dass es bei denen mit der Ethik nicht am besten bestellt ist und dass sie sehr gottlos sind. Ach, aber ich werde das schon hinkriegen. Nach welchen Kriterien entscheidest du in den Alltagsfragen? Wie schwer gewichtest du das Geistliche? Er sieht nur auf, da hob Lot seine Augen auf, aber er sieht nicht weiter. Er sieht nicht hoch genug. Im Psalm 121 steht, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und dann reicht das aber auch immer noch nicht. Das ist auch noch nicht hoch genug. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Früher hieß mal in der Übersetzung von den Bergen, woher mir Hilfe kommt. Das ist aber eigentlich nicht gut übersetzt. Es muss heißen, ich sehe auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, also noch von wesentlich höher als von den Bergen. Und genau das macht Lot nicht. Kurzfristig, kleingeistig, kleinkariert. Und so fliegt sein Mitläufertum auf. Und schließlich nach diesen aufreibenden Wegen sorgt Gott aber für Abraham. Er sorgt für Abraham auch dadurch, dass er ihn separiert, dass er ihn jetzt trennt von diesem problematischen Neffen, der ihm keine Hilfe mehr sein wird. Abraham wird sich später nochmal für Lot einsetzen, werden wir heute Nachmittag sehen. Aber Gott klärt so die Fronten. Und Abraham wird immer einsamer, wenn man so will. Es wird um ihn herum immer einsamer, aber umso enger ist er beim Herrn. Und so kommt dann dieser letzte Abschnitt in den Blick, die Verse 14 bis 20. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Also nicht, bis ihr mal nach dem babylonischen Exil dahin wieder zurückkehrt und danach wird es euch weggenommen und das war's dann und dann ist die Geschichte Israels vorbei. Hier steht für alle Zeit und für alle Zeit ist für alle Zeit. Und Gott sagt, und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen, aber kann natürlich keiner zählen. Darum Vers 17, mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und in die Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnt im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. So kommt das Ganze zum Schluss. Abraham konnte damals nicht ahnen, dass genau diese Zusage noch 4000 Jahre später die Presse beschäftigen würde. Als ob es bestellt worden sei, ist es aber nicht, hat Idea in der letzten Woche in seiner Pro- und Contra-Rubrik die Frage gestellt, steht uns das heutige Israel näher als jedes andere Land? Dass diese Frage heute noch auf der Tagesordnung steht, liegt daran, dass Gott es dem Abraham damals zugesagt hat. Das ist 4000 Jahre danach noch in der Presse aktuell. So nah ist Gottes Wort an der realen Situation dran. Und von Anfang an war die Abraham-Verheißung verbunden mit einem speziellen Stück Land, ein Land für alle Zeit. Lot wollte sich nach seinem eigenen Gutdünken selber nehmen, aber Abraham wartet ab, was Gott ihm gibt. Und Gott gibt ihm reichlich. Und dann eine klare Ansage für alle Zeit. Für alle Zeit wird es dir gehören. Und darum wird Jesus bei seiner Wiederkunft, so sagt die Bibel ganz deutlich, er wird nicht in Rom auf die Erde kommen, er wird nicht in New York auf die Erde kommen, er wird auch nicht in Peking wieder auf die Erde zurückkommen, sondern er wird in Israel zurückkommen. Zacharja 14, das hängt auch mit dieser Zusage zusammen. Es hat durchgehalten durch die Geschichte. Ein Land für alle Zeit, ein Volk für alle Welt. Aus kleinen Anfängen wird Gott ein riesengroßes Volk entstehen lassen. Und dieses Bild vom Staub, das dokumentiert einfach die Menge, ja? Staub ist unzählbar. Und Staub, habe ich mir sagen lassen, ist auch der Grundstoff aller irdischen Leiblichkeit. Staub zum Staube, sagt man ja, wenn einer beerdigt wird. so zahlreich wie der Staub, so groß wird dein Volk werden. Darüber werden wir morgen noch weiter nachdenken. Und diese Größe betrifft nicht nur die Menge des Volkes, sondern, wie wir aus Kapitel 12 wissen, auch die Bedeutung. Dieses Volk wird eine weltweite Bedeutung bekommen. Und das hat es bis heute. Und aus diesem Volk, es dürfte kein anderes Volk über die lange Zeit hinweg so häufig in den Nachrichten vorgekommen sein wie dieses Volk. Und aus diesem Volk ist der Messias gekommen, der Sohn Gottes, der Retter. Und mit diesem Volk ist Gott noch lange nicht am Ende. Und es geht hier los, in dieser Stunde, in dieser Zusage an Abraham. Und dann der letzte Vers. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Das ist wieder wie in den Versen 3 und 4. Das Zelt und der Altar, wie in Kapitel 12, Vers 8, das Zelt und der Altar. Noch spielt sich das Leben dieses Abraham zwischen Zelt und Altar ab. Das ist interessant. Das Zelt, das steht für die Vergänglichkeit. Das steht dafür, dass wir in dieser Welt Fremdlinge sind. Das steht dafür, dass wir hier nie wirklich zu Hause sein werden. Dass Gott uns versorgt, aber dass wir immer wissen müssen, das ist nicht das eigentliche Ziel unserer Wanderschaft. Abraham lebt auf ein großes Ziel zu. Abraham bleibt unterwegs. Abraham bleibt in Bewegung. Und wenn du ein schickes Haus hast, dann achte darauf, dass du trotzdem in Bewegung bleibst. Das ist das Zelt. Und der Altar, der ist der Hinweis auf die Ewigkeit, auf die Treue Gottes. Der Altar weist nach oben. Und der Altar ist ein bleibendes Zeugnis für den lebendigen Gott, der Abraham bis hierhin geführt hat. Wenn das Zelt abgebaut wird und wenn Abraham weiterzieht, der Altar bleibt stehen. Der Altar bleibt die Erinnerung an die Treue Gottes. Und Abraham lebt nicht mehr für sich, er lebt nicht mehr vor sich hin, sondern sein Leben ist und bleibt jetzt eingebaut in diesen großen Plan Gottes. Und das finde ich, das möchte ich zum Schluss nochmal sagen, so faszinierend, wie hier einerseits die ganz große Geschichte geschrieben wird und andererseits das kleine Leben dieses Abraham in diese Geschichte hineingewoben. Ja? Gott sorgt einmal durch Abraham und Sarai für die große heilsgeschichtliche Linie, deren Konsequenzen bis heute in Kraft sind. Und Gott kümmert sich darin um den einzelnen Abraham, um die einzelne Sarai ganz persönlich. Und Gott macht mit diesen Menschen, wie wir hier gesehen haben, seelsorgerliche Handarbeit. Gott wirkt an ihren Herzen. Gott beschützt sie, Gott trägt sie. Und so macht Gott es auch mit uns. Er ruft uns in die Freiheit. Er ruft uns heraus aus dem Trott. Und da kümmert er sich ganz persönlich um uns. Er kümmert sich um dich. Er kennt deinen Namen. Er will dich stärken. Er will dich abschleifen, damit du brauchbarer wirst für ihn. Er will dich verändern. Er will dich trösten. Er will dich nie aus seiner Hand herauslassen. Er will dich immer mehr in diese persönliche Abhängigkeit von ihm ziehen. Und zugleich baut er uns, auch wenn wir keine Figuren der Heilsgeschichte sind, aber doch baut Gott auch uns ein in seinen Plan. Er gebraucht uns als Werkzeuge für seine großen Ziele. Und er schickt uns immer wieder los. Und darum wäre das auch für den Abraham ein gutes Lied gewesen, was wir so gerne singen und was wir sicherlich auch im Rahmen dieser Bibeltage noch einmal singen werden. Nun aufwärts, froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Und da heißt es ja dann auch, vergesset, was da hinten liegt und euren Weg beschwert. Was ewig euer Herz vergnügt, ist wohl des Opfers wert. So hat es auch Abraham erlebt. Und er wusste, dieser Blick nach oben, dieser Blick zum Herrn, der macht mich wirklich geborgen. Und am Ende von Kapitel 13, da kannst du dich drauf verlassen, da ist Abraham geborgen. Auch wenn da erstmal nur ein Zelt steht, mitten im Gebirge zwischen Bethel und Ai, nahe der Wüste von Hebron, erstmal nur ein Zelt. Aber Gott ist da. Und der Blick nach oben ist frei. Und das, und damit schließe ich, das ist letztlich der alles entscheidende Unterschied zwischen Abraham und Kolumbus. Als der große Seefahrer stirbt, heißt es, ist er ein hoffnungsloser Mann. Ein Bericht sagt, 1504 sitzt er nach erfolgloser Expedition fast ein Jahr lang auf Jamaika fest. Mit leeren Händen kehrt er im November 1504 zurück. Ein kranker, grantiger, alter Mann. Als er wenig später im Sterben liegt, schickt der Hof nicht einmal mehr Grüße. Kolumbus ist 54. Die Arthritis hat ihn zerfressen. Manche glauben, er habe Diabetes gehabt. Andere denken die Syphilis. Am 20. Mai 1506 scheidet der Admiral aus dieser Welt. Was für ein Ende. Und wie anders endet der Aufbruch von Abraham. Er gehört zu denen, von denen in Hebräer 11 Folgendes gesagt wird. Diese alle sind gestorben im Glauben. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt erbaut. Und das gilt auch für Abraham. Wir wollen beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass du der Lebendige bist, der in unser Leben genauso hineinsieht wie in das des Abraham. Und wir danken dir dafür, dass du mit ihm zum Ziel gekommen bist, trotz der Sünde, die zwischendurch er sich geleistet hat, trotz der falschen Wege, die er gegangen ist, trotz der Eigenmächtigkeit und trotz der Ängstlichkeit und Kurzsichtigkeit, die seine Handlungen manchmal geleitet hat. Herr, dass du so geduldig mit ihm gewesen bist und dass du ihm vergeben hast und dass du ihn trotzdem gebrauchen konntest für deine Pläne. Und so bitten wir dich, hilf uns, dass wir aus diesem Leben von Abraham auch lernen. Herr, dass wir begreifen, wie abhängig wir von dir sind. Herr, dass wir auch sehen, wie gefährdet unser eigenes Herz ist. Wie leicht wir in Versuchung geraten können, wie schnell wir nach falschen Kriterien entscheiden. Herr, bitte behüte uns, halte uns fest und wenn wir uns verlaufen haben, bring uns schnell wieder zurück. Hab Dank, dass deine Gnade so groß ist, Herr. Und Herr Jesus, dass du versprochen hast, dass du gesagt hast, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Danke, Herr. Bitte halte uns so fest. Wir brauchen dich. Amen.